Willkommen zu Im Zug, Ihrem Podcast von Hitachi Rail. Erleben Sie mit uns, wie die Bahn unsere Gesellschaft nachhaltig bewegt.
Achtung, Zug fährt ab. Bitte alle einsteigen.
Von Römern über den Adler bis hin zum fliegenden Hamburger. Auch wenn das nicht so klingt, hier geht's um die Bahn. Aber was interessiert uns die Vergangenheit der Bahn eigentlich noch heute? Steigt mit ein und findet's heraus. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Im Zug. Mein Name ist Sophia Tensing, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung von Hitachi Rail und blicke heute auf die historischen Meilensteine der Bahn und was sie in der Gesellschaft bewegt haben. Das mache ich natürlich nicht allein, dafür habe ich mir einen kompetenten Gast eingeladen und darf heute Herrn Dr. Jens König bei mir begrüßen. Er ist Lehrbeauftragter der Universität Stuttgart und beschäftigt sich dort mit der Schienenfahrzeugtechnik. Hallo Herr König.
Hallo Frau Tensing.
Schön, dass Sie heute hier sind und ich darf ja gleich anfangen, Sie zu fragen, was es eigentlich mit dem Mythos der Römer auf sich hat.
Ja, spannende Frage gleich zu Beginn. Die Eisenbahn oder auch der spurgeführte Verkehr geht sehr, sehr lange zurück. Da geht sogar noch vor der Römerzeit, nämlich zurück zu den Ägyptern, die bereits in ihren Steinbrüchen Spurrillen in den Fels gehauen haben, um dort ihre großen Steine leichter transportieren zu können. Spät in der Römerzeit war es dann eben so, wie wir alle wissen, Römer haben sehr, sehr viele Straßen gebaut, auch gute Straßen für ihre Truppenversorgung. Und die Römer hatten eben auch, laut Mythos zumindest, Streitwagen, die hinsichtlich deren Breite genormt war. Wie ergibt sich die Breite? Im Endeffekt ist es so, dass eben die Streitwagen von zwei Pferden gezogen wurden. Das heißt, zwei Pferde mussten bequem nebeneinander laufen können und dementsprechend war eben auch die Spurbreite dann gewählt für den Wagen. Und das gab eben das relativ ungewöhnliche Maß von 1435 Millimetern, wie gesagt, laut Mythos zufolge zumindest, und das eben die Breite, die man braucht, damit der Wagen bequem fahren konnte. Jetzt führt es natürlich dazu, wenn immer die Wagen an der gleichen Stelle auf der Straße fahren, gibt es irgendwann Spurrillen. Das kennen wir auch im heutigen Straßenverkehr beispielsweise noch. Bei den Römern hat es den Vorteil, dass sie sehr, sehr schnell gemerkt haben, dass über die Spurrillen, den spurgeführten Verkehr, eben große Massen auch gut transportiert werden können. Der Rollwiderstand ging einfach zurück. Und das hat sich bis zu Beginn der Eisenbahn eigentlich so fortgezogen mit der Breite. Und über Bergwerke, wo eben auch unterschiedliche Möglichkeiten genutzt wurden, den Rollwiderstand zu reduzieren. Und das war immer irgendwo der spurgeführte Verkehr. Wie gesagt, ist ein Mythos. Was tatsächlich daran wahr ist, das kann man heute natürlich nicht mehr nachvollziehen. Wobei man die Spurrillen oftmals auch noch sieht, gerade bei alten Straßen.
Und diese Spurrillen bzw. dieser Spurrillenverkehr, das ist dann quasi, ja, könnte zumindest laut Mythos ja der Vorreiter der Eisenbahn sein?
Genau. Also man hat, wie gesagt, schon sehr, sehr lange versucht, den Rollwiderstand zu reduzieren. Beispielsweise, wie gesagt, in Bergwerken, aber eben auch darüber hinaus, gerade wenn es irgendwie darum ging, große Massen zu transportieren, gerade irgendwelche Rammböcke, auch zur Römerzeit wurden über Holzdielen gezogen oder geschoben, um einfach da den Widerstand zu reduzieren.
Und dieser reduzierte Widerstand führt uns so ein bisschen zur Dampflokomotive, gell?
Ganz genau.
Nächster Halt. Dampflokomotive.
Man hat eben sehr, sehr schnell gemerkt, dass man große Massen transportieren kann, auch große Mengen an Personen. Und wie könnte es auch anders sein? Mutterland der Dampflok England damals, industrielle Revolution, die dann eben auch da durch die Dampflokomotive letztendlich auch ermöglicht wurde, weil es eben da auf einmal möglich war, große Mengen zu transportieren, auch große Massen zu transportieren. Denken wir an die großen Mengen Eisen, Kohle und was alles transportiert werden musste zu den Industriezentren, das wäre ohne Dampflokomotive gar nicht möglich gewesen.
Diese Dampflokomotive, die ersten wurden, wie Sie schon gesagt haben, in England gebaut. Und von da kommt auch die erste Lokomotive, die in Deutschland dann eingesetzt wurde, nämlich der Adler.
Ganz genau, von dem Stevenson wurde der damals gebaut. Die erste Eisenbahn war, wie auch die Chronologie etwas zeigt, sehr, sehr eng an Postkutschenbau angelehnt. Von dem her auch die Korrelation dazu eben auch zur Spurweite. Man hatte einfach Wagen, es waren Wagenbauer, die Postkutschen gebaut haben und die haben Eisenbahnwagen gebaut. Und ebenso der Stevenson, auch seine Lokomotive, der wahrscheinlich dann auf das Maß 1435 mm Spurweite kam und hat eben seine Lokomotive nicht nur nach Deutschland, sondern auch drüber hinaus in die ganze Welt angeliefert. Und das bezeichnet man ja heute als Normalspur.
Das heißt, wir sind gerade im Jahr 1835. Der Adler wurde auf einer sehr langen Reise geschickt, von England über verschiedenste Stationen dann nach Deutschland, wurde dort wieder zusammengesetzt und ja, wurde dann quasi eingesetzt in zwischen Nürnberg und Fürth auf 6 Kilometern. Als erste Fahrt, früher hat man für diese Strecke circa 1,5 Stunden zu Fuß gebraucht oder eben oft auch mit Pferdekutsche ein bisschen holprig von A nach B gefahren. Was hat jetzt quasi diese Eisenbahn, diese Dampflokomotive, was hat sie verändert?
Eine Dampflokomotive an sich konnte natürlich deutlich schneller fahren. Da ist man mit Geschwindigkeiten bereits 1835 mit über 60 km/h gefahren. Das ist natürlich schon spektakulär. Da gab es beispielsweise auch Berichte, dass den Leuten angeraten wurde, nicht rauszuschauen, weil durch den schnellen Kopf, das schnelle Kopfdrehen hatten sie Angst, dass sich ihr Genick irgendwie auskugeln oder ähnliches. Also die Geschwindigkeiten waren da sehr, sehr groß. Und natürlich auch große Massen, die man dort befördern konnte. Da waren teilweise über 70 Tonnen, die in einem Zug damals schon transportiert wurden. Und das eben mit hohen Geschwindigkeiten. Wenn man damals eine Postkutsche sich anschaut, eine Postkutsche, die hat im Prinzip eine Geschwindigkeit gehabt von wenigen kmh, die zurückgelegt werden konnten und 40 Kilometer am Tag insgesamt geschafft werden, während der Adler eben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 kmh auf die Strecke auch schaffte. Also das war schon ein gewaltiger Sprung. Und das hat auch dazu beigetragen, dass einfach mehr die Eisenbahn genutzt wurde. Sie war schneller als eine Postkutsche, deutlich komfortabel und als wirklich ein Massenprodukt wurde, auch kostengünstiger. Und das hat eben den bedeutenden Wandel auch mit sich gebracht.
Dann blicken wir nochmal so ein bisschen zurück auf den 7.12.35. Das war nämlich die erste Bahnfahrt von dem Adler. Zu dieser ersten Bahnfahrt kann man sagen, gerade der Ingenieur und Lokomotivführer der ersten Fahrt, William Wilson, hat das Ganze so ein bisschen feierlich mit Wrack und Zylinder auf dem Führerstand eröffnet. Damals war das aber tatsächlich gar nicht so eine Neuerung, sondern es war tatsächlich relativ normal, dass Lokomotivführer mit Wrack und Zylinder gefahren sind, sich so ein bisschen schick gemacht haben, was auch gleichzeitig so ein bisschen zur Prestige dieses neuen Verkehrsmittels geführt hat. Andererseits jedoch hatten wir so ein bisschen das Problem, dass trotzdem auch gerade früher das neue Verkehrsmittel dafür gesorgt hat, dass Leute auch ein bisschen skeptisch waren. Also wir kennen bestimmt alle irgendwie ein Gemälde von dieser ersten Bahnfahrt, wo Menschen überschwänglich an den Bahnsteigen stehen. Es waren zwar tatsächlich 200 Gäste eingeladen, die bei dieser ersten Fahrt dabei waren und 9 Minuten später dann in Fürth angekommen sind. Aber tatsächlich waren sie zumindest am Anfang noch ein bisschen skeptisch. Neues Verkehrsmittel, man wusste nicht, es war wirklich eine Revolution, sage ich mal. Also sie wussten gar nicht, was genau passieren würde. Aber sie sind gut angekommen und wie sie sagten, es hat dazu geführt, dass diese erste Fahrt ziemlich gut angenommen wurde und sich dann auch weiterentwickelt hat, nämlich in den nächsten Jahren dazu geführt hat, dass immer mehr Bahnstrecke auch ausgebaut wurde.
Ganz genau, ganz genau. Das war doch eigentlich nur eine Eröffnung, die ersten 6 Kilometer. Innerhalb der nächsten paar Jahren wurden unzählige Gleise gebaut und ebenso schon auch die erste Fernverkehrsstrecke von Leipzig nach Dresden mit 116 Kilometer, die in 1840er Jahren dann aufgebaut wurde. Ja, im Endeffekt war das eben der Adler nur der erste Auftakt, auch wie weltweit die Strecken ausgebaut wurden und auch wie sich da das Netz entwickelte, das war schon enorm innerhalb den ersten paar Jahren dann auch schon.
Gerade am Anfang gab es aber dann natürlich mit einem neuen Verkehrsmittel auch irgendwo neue Wirtschaft, das ganz schön viele verschiedene Verbände und Unternehmen für sich genutzt haben und so kam Deutschland in der Zeit auf 8 Staatseisenbahnen und mehr als 20 verschiedene Verbände, die die Bahnen gebaut haben, die Bahnen betrieben haben. Was hat diese Vielstaaterei denn für Folgen gehabt in Deutschland?
Also zunächst war es so, dass natürlich versucht wurde, die Privatbahnen, nachdem sie sich rentiert haben, nachdem man den Wert auch von Eisenbahn gesehen hat, die irgendwie zu verstaatlichen. Damals war es natürlich so, Deutschland war ein Flickenteppich mit unterschiedlichsten Ländern. Allein wenn man hier in der Region schaut, im süddeutschen Raum, was da alles gibt, aber eben auch darüber hinaus. Man sieht es bis heute noch, wenn man sich mal die Streckenkarten anschaut, beispielsweise von Württemberg, also Baden-Württemberg, dann Teil Württemberg, beziehungsweise dann auch Bayern, sieht man nach wie vor noch, wo früher die Hauptstädte waren. Man sieht an den Streckenkarten noch sehr, sehr deutlich, dass früher alles irgendwo auf die Hauptstadt des jeweiligen Landes ausgerichtet war. Und dementsprechend sind die Züge eben immer direkt in die Hauptstadt gefahren. Von da aus wurden sie dann weiter verteilt. Klar gab es irgendwann auch querverbindende Strecken und so weiter. Man erkennt das ja bis heute noch. Wenn man sich jetzt so einen Ausschnitt mal rausnimmt von irgendeinem gerade früheren oder jetzigen Sackbahnhof auch noch, wie München oder Stuttgart beispielsweise, und sich einfach das Gebilde im Prinzip mal anschaut, dann erkennt man was sehr, sehr Ähnliches noch in Frankreich. Allerdings war Frankreich immer ein zentral geführter Staat, eben über Paris. Wenn man sich jetzt die Streckenkarte anschaut, dann gehen eigentlich viele Linien nach Paris. Früher war das noch extremer. Wenn man da irgendwo in den Süden fahren wollte, muss man immer über Paris letztendlich fahren, um dort auch anzukommen. Also man sieht sehr, sehr stark, wie im Prinzip ein Spinnennetz die Netze jeweils aufgebaut sind. Und je nachdem, wie groß auch das Land war, ist die Mitte des Spinnennetzes immer irgendwo anders. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, auch die Strecken irgendwann zu verbinden, zu vernetzen. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass gerade unterschiedliche Länder damals einen Übergang schaffen sollten, war das natürlich eine Herausforderung, das auch irgendwo hinzubekommen.
Alle Stuttgarter auf jeden Fall kennen dieses Problem. Erstmal diesen Kopfbahnhof noch und dann auch, welche ganzen Maßnahmen es braucht, um diesen zu modernisieren. Kommen wir nochmal zurück auf diese Vielstaaterei, die dann eben vereinheitlicht wurde auch. Da wurde dann die Deutsche Reichsbahngesellschaft gegründet. Also wir bewegen uns jetzt im Jahr circa 1920 und Vereinheitlichung wurde angestrebt. Was ist da passiert?
Genau, also ganz interessant ist im Zusammenhang, dass das ja schon nach dem Ersten Weltkrieg war. Es gab das Deutsche Reich schon lange und erst 1920 wurde die Deutsche Reichsbahngesellschaft dann auch tatsächlich gegründet. Und das hat eben da dazu geführt, dass das Netz zusammenwuchs. Im Vorfeld war es auch schon zusammengewachsen, aber es ist einfach noch enger zusammengekommen. Das Ganze wurde auch zentral geführt und hat durch das dann auch zu einer weiteren Befeuerung des Eisenbahnbereichs insgesamt geführt, auch für die Gesellschaft natürlich, dass da die Verbindung einfach enger zusammenwuchs, noch gerade nach dem Ersten Weltkrieg dann auch.
Mit Eröffnung der Reichsbahngesellschaft ist natürlich gerade, wir hatten es gesagt, es gab mehr als 20 verschiedene Verbände, die Privatbahnen geführt haben. Und wenn die auf einmal alle im April eine Reichsbahngesellschaft geworden sind, ist natürlich damit auch irgendwo Bahn mit dieser neueren Technologie für die Zeit auch einfach der größte Arbeitgeber geworden. Also sowohl diese ersten Reisen, die möglich waren, haben die Gesellschaft geprägt und dann eben auch einfach die Arbeitskraft. Also auf einmal konnten Menschen bei der Bahn arbeiten. Es haben über 1 Million Menschen bei der Bahn gearbeitet und damit einfach wirklich der größte Arbeitgeber der Zeit. Da hatten Sie noch gesagt, es gibt ein Zitat von Herrn Nietzsche, der auch eben was zur Eisenbahn gesagt hat und eben zum Zusammenwachsen von der Gesellschaft. Was genau war das?
Ja, das war schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, Entschuldigung. Und da war frei zitiert, sagt er eben, dass die Eisenbahn mehr tun würde zur Verständigung und Zusammenwachsen der Menschen auch über die Landesgrenzen hinweg als alle Philosophen zusammen. Und das hat sich auch in gewisser Weise wirklich bewahrheitet.
Trotzdem, trotz dessen, dass die Dampflokomotive so viel in der Gesellschaft bewegt hat, ist sie dann natürlich irgendwann auch einfach schon wieder überholungsreif gewesen. Was hat dazu geführt, dass die Gesellschaft relativ schnell gemerkt hat, okay, Dampflokomotive alleine, das ist es nicht.
Ich meine, wenn man sich vorstellt, eine Dampflok, ein rauchendes, rußendes Fahrzeug, 2 Mann an Bord, unglaubliche Vorarbeit geleistet werden muss, um überhaupt die Dampflok in Gang zu kriegen, großer Aufwand für die Abstellarbeiten, wartungsintensiv. Das sind natürlich alles Punkte, wo man sagt, irgendwann war das nicht mehr zeitgemäß, auch die steigenden Fahrgastzahlen bewältigen zu können, die steigenden Gütermengen auch irgendwo bewältigen zu können. Weil ein Punkt ist natürlich schon für die Eisenbahn herausragend und die Eigenschaft, wo sie optimal genutzt werden kann, dass wenn große Mengen an Personen oder Güter relativ schnell innerhalb relativ kurzer Zeit mit geringem Energieaufwand befördert werden können. Und das ist der absolute Vorteil der Eisenbahn. Wenn das natürlich optimal ausnutzen möchte, auch effizient ausnutzen möchte, dann war die Dampflokomotive irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Allein wenn man an den Wirkungsgrad denkt, der liegt bei 8-10% bei so einer älteren Dampflokomotiven. Es gab auch unterschiedliche andere Ansätze, wie man es nochmal steigern konnte. Aber irgendwie musste man dann eben weitergehen. Von dem her kamen auch andere Energieträger dann zum Einsatz. Beispielsweise die Elektrifizierung.
Nächster Halt. Elektrifizierung.
Da sind wir ja auch schon beim Stichwort. Elektrifizierung war der nächste große Schritt in der Bahntechnik. Und eine Zahl, über die ich persönlich gestolpert bin. 1904 ist der erste Einsatz einer elektrischen Oberleitung, also quasi diesem Ansatz der Streckenelektrifizierung gewesen. Und gerade 1904 kam mir persönlich jetzt relativ früh vor, dafür, dass wir ja heutzutage vor allem über Elektrifizierung sprechen. Wie kam es dazu, dass Elektrifizierung eigentlich genau der Schritt nach der Dampflokomotive gewesen ist?
Ja, man hat relativ früh erkannt, welche Möglichkeiten das bietet. Es war sauber auf einmal alles, man konnte gut fahren. Und tatsächlich ging es sogar auf 1879 zurück, dass das erste, ja, ist eher so ein kleiner Aufsitzlokomotive gefahren wurde auf einer Gewerbeausstellung in Berlin. Und die Eigenschaften von der Elektrointeraktion sind natürlich enorm, die man damit ausschöpfen kann. Allein die Geschwindigkeiten, die 1904 erreicht wurden, mit über 200 km/h, die damals in ein Fahrzeug gefahren ist. Relativ kompakt gebaut das Ganze. Also man hat anstatt dem riesigen Dampfross auf einmal nur noch kleine Elektromotoren, die irgendwo direkt auch im Fahrwerk platziert werden können. Und eben auch das Fahrzeug somit viel, viel höhere Leistungseigenschaften auch erbringen konnte.
Das heißt, Elektrifizierung war auf jeden Fall der nächste große Schritt und hatte auch viele Vorteile. Warum ist Elektrifizierung dann nicht auch einfach, wenn wir heutzutage immer noch drüber reden, warum ist Elektrifizierung nicht das Ende gewesen? Also was stand dem im Weg, dass jetzt nicht jede Lok eine Elektrolok ist und nicht jede Strecke elektrifiziert?
Ja, es gibt immer ein Zwischending, wann sich es eben auch wirtschaftlich rentiert, was wirtschaftlich dann tatsächlich lohnt. Natürlich braucht man einen gewissen Aufwand, die Strecken elektrifizieren. Ich meine, wir müssen nur rausschauen, wenn man sich den Fahrdraht anschaut, klar, das ist teuer aufwendig, das Ganze auch zu bauen. Von dem her muss eine entsprechende Transportleistung auch gegeben sein, damit sich ein elektrisches Fahrzeug tatsächlich dann auch lohnt. Es gibt auch unterschiedliche andere Maßnahmen, gerade Verbindungen zwischen größeren Industriezentren, wo dann die Elektrifizierung irgendwann sinnvoll ist. Aber letztendlich ist natürlich der Aufwand sehr, sehr groß. Und dementsprechend sind jetzt in Deutschland ja gut 60% der Strecke elektrifiziert, aber über 90% der Verkehrsleistung über 60% elektrifizierte Strecke erbracht wird. Also die Vorteile sind zwar da, aber sind nicht so, dass auf jeder Strecke sich wirklich eine Elektrifizierung lohnt, einfach weil der Aufwand für die Oberleitung und auch die Instandhaltung noch etwas höher dann auch ist. Obwohl die Fahrzeuge natürlich günstiger sind, zu warten elektrische Fahrzeuge als beispielsweise Dieselzüge.
Wenn wir jetzt nochmal auf die 60% der Strecke, die heute schon elektrisch sind, aber eben über 90% des Verkehrsaufkommens, wenn wir über diesen Fakt nochmal ein bisschen nachdenken, dann bedeutet es ja, dass elektrische Strecken schon ja eher da genutzt werden, wo eben ein hohes Verkehrsaufkommen stattfindet, gerade in Ballungsräumen. Wenn wir nochmal den Blick auf die Gesellschaft richten, welche Vorteile hatte da konkret die Elektrifizierung der Strecke?
Tatsächlich, wie Sie sagten, es konnten natürlich große Mengen an Personen auch relativ schnell befördert werden. Auch große Mengen an Güter konnten befördert werden. Wenn man beispielsweise das Nachbarland Schweiz anschaut mit 100% Elektrifizierung, das ist einfach einmal die Herausforderung, dass es eine steigungsreiche Strecken gab oder auch noch gibt. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben die natürlich durch ihre Flüssen und Seen auch die Wasserkraft, mit der sie eben sehr, sehr gut auch Elektrizität dann auch erzeugen können. Und das ist einfach, um die großen Massen der Züge befördern zu können, um die hohen Geschwindigkeiten auch irgendwo erreichen zu können. Das sind eben wirklich deutliche Vorteile auch der Elektrifizierung dann auch von Strecken.
Das bedeutet, gerade Elektrifizierung war auch ein wichtiger Schritt, um eben möglichst viel zu transportieren, also sowohl Personen als auch Güter und da eben nochmal einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft zu wagen. Und das bringt uns auch ein bisschen, ich meine, gerade hohe Geschwindigkeiten in ja die nächste so technische Neuerung, nämlich die Hochgeschwindigkeitszüge.
Nächster Halt. Hochgeschwindigkeitszüge.
Und da wäre mal meine erste Frage, ab wann ist denn ein Zug überhaupt ein Hochgeschwindigkeitszug?
Also im Hochgeschwindigkeitszug spricht man heutzutage ab 200 km/h. Früher war das etwas geringer, wenn man etwas zurückschaut, gerade vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann waren Geschwindigkeiten mit 160 schon sehr, sehr schnell. Gerade fliegende Hamburger zwischen Berlin und Hamburg, den Sie ja auch eingangs erwähnen, das war damals natürlich schon ein herausragend schneller Zug, das muss man wirklich sagen. Bei 160 km/h auch sehr beachtlich sind für die damalige Zeit. Übrigens ein Dieselfahrzeug, obgleich es auch im elektrischen Bereich unterschiedliche Varianten gab, den Zugverkehr nochmal deutlich zu beschleunigen, auch die Traktionsmöglichkeiten, also die Masse, die befördert werden konnte, nochmal die zu erhöhen.
hatten wir auch gerade schon so ein bisschen über die Wiedervereinigung und über die Bahnreform gesprochen. Und das war so ein bisschen der Beginn, so peu à peu das Streckennetz auszubauen. Und vielleicht hilft uns das ein bisschen auch zu verstehen. Ich meine, die technischen Voraussetzungen für Hochgeschwindigkeitszüge scheinen da zu sein. Warum ist nicht jeder Zug in Deutschland ein Hochgeschwindigkeitszug?
Die Hochgeschwindigkeitsstrecken sind natürlich dort angelegt, wo es auch wirklich große Magistralen gibt, die es zu verbinden. Oder Großmagistralen sind, die große Zentren dann irgendwo verbinden sollen. Wenn man sich das jetzt Ganze anschaut, gerade vor dem Zweiten Weltkrieg, da waren quasi die Strecken alle auch, wie auch eingangs beschrieben, in Paris ging es ähnlich auch Richtung Berlin. Das ganze Hochgeschwindigkeitsstrecken irgendwie über Berlin ging, ich sagte vorher Berlin-Hamburg, dass das irgendwie zusammenhing auch. Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Mit dem Eisernen Vorhang war tatsächlich auch für die Eisenbahn Eiserner Vorhang. Es wurde lange versucht, die Strecke noch aufrechtzuerhalten, auch irgendwo eine Ost-West-Verbindung noch etwas aufrechtzuerhalten. Man ging aber relativ schnell davon weg. Das heißt, die Ausrichtung Berlin hat sich auf einmal geändert, war in Richtung ja hauptsächlich irgendwo Nord-Süd-Verbindung, teilweise noch so leicht in Richtung Osten, dann gerade Stuttgart-München die Verbindung, wobei es da ja auch kein Hochgeschwindigkeitsverkehr war. Das heißt, die Hochgeschwindigkeitsstrecken sind stückweise entstanden, immer innerhalb kleiner Abschnitte und kleinerer Bereiche. So ein wirklich richtig zusammenhängendes Hochgeschwindigkeitsnetz, das gibt es noch nicht sonderlich lang, wenn wir davon ausgehen, dass heute das wirklich ein komplett zusammenhängendes Hochgeschwindigkeitsnetz in Deutschland ist, wo es immer gewisse Stellen auch gibt, wo einfach die Geschwindigkeiten langsamer dann auch nach wie vor noch sind.
Im Moment kann man auch schon, also auch wenn 200 km/h quasi ab, dann ist es ein Hochgeschwindigkeitszug. Was hat sich denn so ein bisschen von der Historie bis jetzt verändert? Und ja, wie viel km/h sind denn heute tatsächlich möglich auch?
Also man sieht sehr, sehr deutlich im gesamten Fahrzeugbau auch, wie sich das Ganze verändert hat. Gehen wir mal zurück nach dem Ersten Weltkrieg, 50er Jahre, 60er Jahre, da waren die Züge lokbespannt. Das heißt, vorne hat man Lok, den gesamten Zugverband dann irgendwo zieht. Wenn man jetzt an die erste ICE-Generation in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zurückdenkt, die hatten im Prinzip ihre Triebköpfe. Und die konnten auch schon ihre 280 km/h dann auch fahren. War auch begründet durch neue elektrische Komponenten, durch Halbleitertechnik, die dort eingesetzt wurde, sehr kompakt bauende Motoren. Das wurde dann weiter fortgeführt zu dem ICE 2. Beim ICE 2 war im Prinzip ein einzelner Kopf und auf der anderen Seite ein Steuerwagen. Und beim ICE 3 und auch den folgenden Zügen ist im Prinzip die gesamte Traktion verteilt über den gesamten Zug. Das heißt, es können deutlich höhere Beschleunigungen gefahren werden. Es ist möglich, eine steigungsreichere Strecke zu befahren. Gerade Neubaustrecken, wenn wir die uns anschauen, die sind deutlich steiler als die normalen Strecken, in denen eben ein Zug verkehrt. Beispiel Frankfurt-Köln, das gleicht ja beinahe einer Achterbahn. Und dafür brauchen natürlich entsprechend leistungsfähige Fahrzeuge auch, um zum einen die Strecke bewältigen zu können und zum anderen auch die hohen Geschwindigkeiten. Wir sind da über 300 km/h, die aktuell die Fahrzeuge in der Lage sind zu fahren.
Hier auch wieder so ein kleiner Blick auf die Gesellschaft. Natürlich, gerade wenn wir von Hochgeschwindigkeitszügen sprechen, macht das natürlich nicht nur Reisen viel, viel einfacher und komfortabler, sondern auch Pendeln. Und gerade da gibt es ja ein sehr berühmtes Beispiel, sage ich mal, nämlich Japan und die Shinkansen. Wie sieht es denn da vor Ort aus?
Ja, Japan hat im Prinzip von vornherein angefangen und ein Hochgeschwindigkeitsnetz gebaut, haben übrigens extra die Spurweite, die Normalspur eingeführt, nur für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und dann die prädestinierte Strecke natürlich, um den Hochgeschwindigkeitsverkehr irgendwie zu verdeutlichen, ist die Verbindung von Tokio nach Osaka, das sind rund 550 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 km/h, den die Shinkansen-Züge dort erreichen. Das heißt, die sind in 2,5 Stunden wirklich von Tokio nach Osaka. Und bemerkenswert ist auch die enge Taktung. Die fahren wirklich dort in den Stoßzeiten im 4-Minuten-Takt. Das heißt, die große Entfernung ist ähnlich wie eine S-Bahn-Taktung bei uns, wo dann in Summe das Jahr über rund 170 Millionen Fahrgäste auch allein die Züge nur auf der Strecke dann auch nutzen. Als Beispiel, Japan hat um die 126 Millionen Einwohner insgesamt. Das heißt, theoretisch führt jeder Japaner mehr als einmal pro Jahr diese Strecke dann auch.
Das macht Pendeln wirklich einfach und komfortabel, kann ich mal sagen. Ich glaube, von so einer S-Bahn-Taktung können wir fast nur träumen. Dieses Pendeln wird dann natürlich auch irgendwie durch Elektrifizierung, wie wir schon gesagt haben, vereinfacht. Aber trotzdem haben wir auch schon anklingen lassen, Elektrifizierung ist nicht das Alleinige, was es zumindest in Deutschland vor allem auch geben kann. Dadurch wurde natürlich irgendwann dann auch die Diesellokomotive eingeführt. Wie sieht es da aus? Also wann wurde beschlossen, okay, Elektrifizierung schaffen wir nicht alleine und Dampflok ist es auch nicht mehr. Wie kam es zu Diesellok?
Nächster Halt. Diesellokomotive.
Also war tatsächlich so, Dampflokomotiv, dann Elektrolokomotiv, dann hat man gemerkt, man braucht irgendwas anderes. Weil natürlich die Vorbereitung, Nachbereitung einer Dampflokomotiv, auch der Aufwand für die Instandhaltung, fürs Abstellen der Lokomotive, der Dampflokomotive sehr, sehr groß ist. Und da hat man einfach eine Abhilfe gesucht und ging eben in Verbrennungsmotorbetriebene Schienenfahrzeuge. Am Anfang waren das recht kleine, ja, Wägelchen möchte man beinahe sagen, so eine Art Resine, die einen Benzinmotor zur Anfangszeit noch hatten, was man eben nutzen wollte, um eben die positiven Eigenschaften von Verbrennungsmotor zu nutzen. Ja. Es ist sauberer, man muss kein Wasser fassen zwischenrein und das war im Prinzip die Basis dann auch nachher für die Diesellokomotiven. Von den kleineren Fahrzeugen ging man dann recht schnell auch auf die größeren Diesellokomotiven über, wobei beim Dieselmotor dann natürlich immer das Problem ist, im Gegensatz zu Dampflokomotiven oder dampfbetriebenen Fahrzeugen und elektrisch betriebenen Fahrzeugen, dass der Dieselmotor erstmal laufen muss, auch im Stillstand. Das heißt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich den laufenden Dieselmotor zuschalte, damit das Fahrzeug sich dann auch irgendwo in Gang setzt. Und das bedarf natürlich entsprechender Technologie. Eine Kupplung, wie es damals beim Auto gab, hat nicht gereicht. Von der muss man sich was anderes einfallen lassen. Daher waren die ersten, bis auf unterschiedliche anderen Varianten, aber wirklich die Größe, wie es sich durchgesetzt hat, der dieselelektrische Antrieb. Das heißt, im Dieselfahrzeug sitzt im Prinzip der Dieselmotor. Der Dieselmotor treibt einen Generator an und der Generator geht dann über unterschiedliche längere Wege noch dann irgendwann auf den Fahrmotor, den Elektromotor, den man dann im Fahrzeug sitzen hat.
Mit dieser Neuerung, mit der Einführung der Diesel-Elektroloks, haben die Dampflokomotiven dann auch das Zeitliche gesegnet oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es wurde natürlich versucht, die aufwendige Dampflokomotive irgendwann abzustellen und stattdessen dann den deutlich freundlicheren, benutzerfreundlichen Dieselantrieb zu verwenden, wenn es eben nicht elektrisch ging. Wobei diese elektrische hauptsächlich auch in Russland und in den USA eingesetzt wurde. In Deutschland ging man ja eher in Richtung Diesel-hydraulischer Antrieb.
Genau, und diese Änderung hat dann natürlich dazu geführt, dass sowohl alle Strecken in Deutschland weiterhin befahren werden konnten, also gerade Pendeln, Reisen in Deutschland auf jeden Fall weiterhin möglich oder eigentlich sogar noch verbessert, wenn man das so sagen kann. Dadurch, dass die Dampflokomotive für die Nachhaltigkeit sehr viel schädlicher war, haben wir jetzt eine deutlich bessere Möglichkeit zu nutzen, mehr mit dieser Neuerung. Und großen Schritten nähern wir uns Wörtern, die wir alle auch in der Gegenwart häufiger hören, nämlich zunächst die Digitalisierung. Wir hatten es ja gerade schon von Hochgeschwindigkeitszügen. Und ja gut, wenn ein Zug auf einmal deutlich, deutlich schneller fährt, ich meine statt 30 km/h auf einmal 200 km/h und mehr, da muss natürlich technisch auch nachgerüstet werden. Was hat das mit den Strecken in Deutschland gemacht?
Ganz genau. Also es ging im Prinzip weit zurück, dass man sagte, bereits in 1920er Jahren, man braucht irgendwas anderes. Man kann nicht nur auf Sicht fahren. Auch davor haben sich irgendwas einfallen lassen. Was passiert, wenn der Triebfahrzeugführende, wenn der vielleicht nicht aufpasst und mal ein haltzeigendes Signal überführt? Welche Sicherungstechnik ist da dafür erforderlich? Letztendlich ist es so, wir haben im Eisenbahnbereich ja ungefähr ein Zehntel von dem Rollwiderstand im Vergleich zu einem Rad auf der Straße. Das heißt, Sie, also auch ich, wir könnten einen 80 Tonnen schweren Güterwagen, vollbeladenen Güterwagen oder sogar 90 Tonnen, könnten wir schieben aus dem Stand. Da sieht man, wie gering eigentlich der Rollwiderstand ist. Hat eben aber auch den Nachteil, dass wir bei der Rad-Schiene-Kombination immer Stahl auf Stahl haben. Das heißt, kann deutlich schlechter gebremst werden, wie eben ein Reifen auf dem Asphalt. Von dem her muss man sich irgendwie überlegen, wie gehe ich damit um, wenn ich schneller fahre und nicht mehr nur auf Sicht fahren kann. Und wie gehe ich dann damit um, wenn irgendein Fehler passiert? Also wenn, wie gesagt, ein haltzeigendes Signal überfahren wird. Von dem her gab es erst in Anfänge 1920 die punktförmige Zugbeeinflussung. Es lässt sich so vorstellen, dass im Prinzip immer ein halt zeigen das Signal schon 1 Kilometer vorher über ein Vorsignal dem Triebfahrzeugführer angezeigt, dass er bremsen muss. Dementsprechend braucht er eben auch den 1 Kilometer Bremsweg. Bei 160 km/h kommen da recht gut hin. Wenn man es aber schneller führt, wie Sie auch sagten, mit 200 km/h oder noch drüber, muss man irgendwas anders machen. Und da war eben die notwendige Konsequenz, dass man in den 50er Jahren in Richtung linienförmige Zugbeeinflussung geht. Da hat man im Prinzip relativ kurze Abstände, wo geschaut wird, wo befindet sich tatsächlich der Zug. Und so können natürlich auch die Bremswege entsprechend den Geschwindigkeiten angepasst werden, die es daraus dann auch ergeben. Und das war so der erste Schritt, gerade wenn man dann auch in Richtung automatischen Fahr- und Bremsbetrieb geht, hat man eben die Möglichkeit, dass quasi das Fahrzeug auch schon alleine fährt. Und wie gesagt, in den 50er Jahren wurden da die ersten Schritte in die Richtung gemacht, ist heute auch noch auf Strecken teilweise verbreitet, die linienförmige Zugbeeinflussung.
Nächster Halt.
Automatisierung.
Wir sind in Nürnberg gestartet und enden auch so ein bisschen in Nürnberg, weil da gab oder gibt es die erste automatische U-Bahn 2008. Wie genau kam es dazu? Also gut, Vorreiter waren wir nicht. Frankreich war schneller, genau, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wie kam es da zur ersten automatischen U-Bahn?
Im Endeffekt war es so, dass 1983 in Lille die erste Metro fahrerlos betrieben wurde. 1998 ist Paris dazugekommen, sehr bekannt. Viele kennen die U-Bahn, die dort fahrerlos fährt, in dem höchsten Automatisierungsgrad, also im Automatisierungsgrad 4, von dem man dort dann spricht. In Nürnberg hat man im Prinzip nachgezogen, auch die U2, U3, dass die automatisiert dann erfahren. So wie Sie sagten, ist gerade noch die alleinige in Deutschland, obwohl sie in einem abgeschlossenen Betrieb und abgeschlossenen Bereich ist. Eine große Herausforderung beim Automatisieren ist immer, wenn irgendwo von außen ein Zugang auf die Strecke stattfinden kann. Das heißt, U-Bahnen sind relativ gut zu automatisieren. In Hamburg gab es ja auch schon Untersuchungen dazu. Schwierig wird es immer, wenn von außen auf die Strecke eingegriffen werden kann. Ein weiteres Beispiel für die Automatisierung, wenn wir bei dem Thema sind, in Australien. Dort wird auch im höchsten Automatisierungslevel werden Züge gefahren, teilweise mit knapp 30.000 Tonnen Erz beladen, die komplett automatisiert dann auch fahren.
Wenn wir hier vom höchsten Automatisierungslevel sprechen, haben gerade 4 gesagt. Ja. Wie kann man sich das als Autonormalverbraucher, sage ich mal, vorstellen? Mhm. Also was bedeutet dieses Level 4? Mhm.
Level 4 bedeutet, dass kein Personal mehr an Bord ist, sondern das Fahrzeug selbst dann auch fährt. Es braucht kein Personal irgendwie, um den Zug abfertigen, die Zugfahrt zu starten oder auch punktgenau zu halten. Das macht alles das Fahrzeug komplett alleine.
Level 4, kein Fahrzeugführer mehr an Bord. Was ändert das in der Gesellschaft? Also was macht das mit dem Zugbetrieb? Was ist da möglich? Warum wird daran überhaupt geforscht?
Ja, es öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Beispielsweise kann die Taktung erhöht werden. Es kann sehr flexibel auch auf veränderte Fahrgastzahlen reagiert werden, dass irgendwelche Fahrzeuge noch beigestellt werden, Zugverbände fahren können. Auch ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb wird auf einmal möglich durch das automatisierte Fahren. Also 24 Stunden, 7 Tage die Woche fahren Züge, wenn Bedarf besteht. Gerade auch von ländlichen Raum diesen zu erschließen, ist das natürlich ein bedeutender Faktor auch. Dass man einfach die Möglichkeit hat, wo jetzt jede 2 Stunden ein Zug fährt, dass man da eine sehr, sehr enge Taktung in Stoßzeiten realisieren kann, mit kleineren Fahrzeugen auch als bisher, weil es sich einfach lohnt, ja, fahren zu lassen. Oder eben dann tatsächlich ein bedarfsgesteuertes Fahren auch realisieren kann. Das heißt, ein Fahrzeug wird ähnlich wie ein Taxi bestellt und fährt von A nach B dann eben auf der Strecke.
Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Zukunft und hoffentlich Visionen, die gerade durch diese historischen Meilensteine, die wir besprochen haben, dann auch möglich sein wird. Und ja, darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, Herr König, dass Sie heute unser Gast waren und uns berichtet haben, was sich eigentlich alles in der Bahntechnik getan hat und wie wir gerade auch in der Gegenwart und hoffentlich auch in der Zukunft davon profitieren werden. Und ja.
Vielen Dank, Frau Tenzing. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir erreichen unseren Zielbahnhof.
Danke fürs Zuhören. Begleiten Sie uns auch bei der nächsten Folge von Im Zug, dem Podcast von Hitachi Rail, der zeigt, wie die Bahn unsere Zukunft gestaltet.